Hi, grüßt euch. Da sind wir wieder, kurz vor der
Hallo.
Sommerpause. Wir haben heute, hi Martina, hi André.
Hallo.
Hallo.
Wir haben heute ein interessantes Thema. Es geht um die paranoide Störung. Ist natürlich ein Begriff, der sehr bekannt ist. Aber bevor es losgeht, kurzes Blitzlicht von euch. Also von meiner Seite aus, Schuljahr ist jetzt in Rheinland-Pfalz beendet. Jetzt habe ich Zeit, um das Buch fertig zu schreiben. Es geht um schemapädagogische Elternarbeit. Ich hoffe, ich schaffe das bis zum Urlaubstermin, Mitte August. Und freue mich jetzt auf ein bisschen Leerlauf auch. Wetter ist sehr schwül in Worms, ja. Wie sieht es bei euch aus, Martina?
Ja, Wetter ist auch sehr schwül, ist sehr unangenehm. Ja, und ansonsten, ja, bei mir jetzt im Moment ist es auch so, dass ich ja Zeit habe, weil die nächste Veranstaltung ist erst Ende Juli, haben wir 2 Tage in Leipzig. Ja, und ich mache jetzt gerade, oder ich bereite jetzt gerade mal das Tätergespräch auf. Das ist ja auch etwas, was wir immer
Okay.
wieder mal machen und da praktisch ja, schemapädagogische Aufbereitung. Und das macht Spaß. Da bin ich dabei.
Aber du kannst aber auch ein bisschen so die Sommerzeit auch genießen, nehme ich mal an, hoffe ich doch.
Ja, das auf jeden Fall auch, ne? Genau. Ja.
Ja, ein bisschen auftanken.
Genau,
André,
auftanken.
du hast vorhin im Vorgespräch schon gesagt, Wetter ist schlecht bei euch in Köln.
Ja, das ist mal, eigentlich ist es fast April mit Sommertemperaturen, ne? Also es ist dann regnet, als wenn es keinen Morgen gibt und in den nächsten Minuten ist es wieder wahnsinnig schwül und heiß und alles ist abgetrocknet. Aber ich denke mal, ist ein ganz normaler deutscher Sommer, den wir eigentlich so lange nicht mehr hatten. Von daher zeige ich mich da noch relativ entspannt. Ja, ich genieße die Zeit momentan, ist jetzt auch so eine Ruhephase, ich stimme mich auf meinen Urlaub ein. Bin da viel im Garten. Wir haben einen ganz, ganz tollen Garten der Religion in Köln bei meinem Träger. Und ja, genieße das einfach, weil das ist da wunderschön. Da haben wir schönen Strandkörbe. Dann kann man richtig schön zur Ruhe kommen. Und ja, da halte ich mich derzeit sehr, sehr viel auf. Und danke Kraft fürs nächste Jahr.
Klingt gut. Also du kannst dich da hingeben und hast keine Angst, beobachtet oder irgendwie kritisiert zu werden von Menschen, die du nicht kennst oder von Kameras, die da rumhängen vielleicht.
Also Kameras sind da definitiv nicht. Na, und der Garten wurde geschaffen, damit die Mitarbeiter auch ein bisschen zur Ruhe kommen und mal was anderes sehen außer ihren Schreibtisch. Und nein, ich fühle mich nicht beobachtet in keinster Weise dort.
Immer Gegenteil natürlich zu Kindern und Jugendlichen, Schülern und so weiter, die eine seelische Strömung offenbaren, die gemeinhin als paranoid beschrieben wird. Der Begriff klingt zunächst erstmal sehr hart, ja. Und wenn wir in unserem Spektrum bleiben, von einer Persönlichkeitsfacette, Persönlichkeitstendenz hin zum Stil, würde man, naja, gut schrittweise sagen können, da ist jemand, Entschuldigung, vorsichtig, er ist sehr aufmerksam, wachsam, achtet auf, also gute Beobachter können Reize wahrnehmen, der Missgunst, ne? Bis hin zu natürlich einer gewissen Feindseligkeit, einer Abwehrhaltung, die suggeriert, andere wollen mir permanent etwas Böses tun. Ich werde angegriffen, ich werde potenziell benachteiligt. Also wir haben dieses komplette Spektrum quasi drin. Am Ende dieser Veranstaltung gibt es die sogenannte paranoide Schizophrenie, auf die kommen wir vielleicht später ganz kurz zu sprechen, aber wir haben ja mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu tun, die, naja, ich sag mal, im mittleren bis niedrigen Bereich unterwegs sind. André, was hast du für Erfahrungen? Wir sind jetzt bei Schritt 1 der Schemapädagogik, Beobachtung. Was beobachtest du bei, naja, Klientinnen und Klienten bei dir oder Schülerinnen und Schülern, die diese Tendenz zu einer gewissen Vorsicht offenbaren bis hin zum Misstrauen.
Ja, das liegt eigentlich schon so ein bisschen in dem, was du gesagt hast, ne? Also dieses Misstrauen, die geben sich auch in der Beobachtungsphase misstrauisch. Sie sind, wie du eben das schon ausgeführt hast, wahnsinnig scharfe Beobachter, die ihr Umfeld immer im Blick haben. Ja, ich bin Mensch, ich arbeite sehr, sehr viel mit Mimik. Und mit Gestik und ich habe auch so ein Augenbrauenproblem und ich ziehe dann bei manchen, ne,
Ich
bei
sehe es.
Äußerungen relativ schnell auch mal die Augenbraue hoch und das wird sofort registriert und dann wird sofort nachgefragt. Entschuldigung, habe ich gerade was Falsches gesagt oder Sie haben so eine abwehrende Mimik gerade, ne? Also das wird dann sofort wahrgenommen und ja, ich beobachte Sie als sehr, sehr auffällige Beobachter, die ständig unter Strom stehen. Ja, also das ist man spürt förmlich so eine permanente Unruhe bei den Leuten, wo man das Gefühl hat, die sind immer auf der Suche nach etwas. Ja, um dieses grundsätzliche Misstrauische wahrscheinlich bestätigt zu bekommen. Und ich finde, das ist sehr, sehr auffällig im Vergleich zu Leuten, die einfach mal so ihre Emotionen rauslassen können, gerade in der Anfangszeit, ne, oder den anderen mal einen Stempel aufdrücken wollen und so weiter. Und da sind die Teilnehmenden eher so ein bisschen zurückhaltender und beobachten ganz, ganz scharf und registrieren sehr, sehr viel. Und das sieht man denen dann auch an. So zeigt sich das so in der ersten Phase mir gegenüber, ja, in meinem Kontext und die anderen Sachen wie Benachteiligung, wie sich das im Praxisalter zeigt, warum machen Sie das und das und zu den Methoden, da kommen wir ja alles noch zu. Das als ganz kurzer erster Input.
Ja, deckt sich mit meinen Erfahrungen auch. Wie ist es bei dir, Martina?
Ja, wie gesagt, ne, das ist immer schwierig, wie gesagt, dass ich jetzt Teilnehmer einschätze, weil ich, wenn ich die einen Tag habe, würde ich mir das nicht anmaßen. Aber ich kann eigentlich auch so ein bisschen von mir selber berichten. Also ich merke bei mir manchmal eben auch so misstrauische Züge und dadurch, glaube ich, bin ich auch ganz gut gewappnet, sozusagen. Also jemandem zu begegnen, der diese Züge hat, ne, weil ich diese selber kenne und dann auch natürlich auch ja, viele Nachfragen dann auch beantworten kann dadurch, ne? Weil ich also auch selber weiß, was kann man da fragen, was könnte da aufploppen. Das denke ich mal, ist so für mich dann so ein Vorteil einerseits, ne? Aber ich merke eben also bei mir selber so paranoide Züge, vor allen Dingen, wenn ich im Stress bin, dann merke ich zum Beispiel, dann verstärkt sich das, ne? Sozusagen. Dann merke ich, ich bin sehr misstrauisch und ja. Das ist so meine Beobachtung. Ja.
Ja, da können wir ja ganz kurz schon mal auf die Ressourcen gucken. Also es ist ja durchaus sinnvoll und ich glaube auch evolutionär bedingt bis zu einem bestimmten Punkt existenziell wichtig, eine gewisse Vorsicht zu offenbaren in Begegnungen, in denen ich nicht weiß, ist das Gegenüber bei mir gestimmt, ne? Also, grob gesagt, jetzt feindselig, zurückhaltend, freundlich, etc. Also könnte man ja sagen, bis zu einem bestimmten Punkt ist diese seelische Strömung natürlich eine Kompetenz, ja. Ich kann. Also Vorsicht ist besser als Nachsicht, ja, diesen Satz gibt es ja auch. Den muss wahrscheinlich jemand formuliert haben, der von dieser Strömung betroffen war oder auch ist. Aber wann kippt es für euch aus Erfahrungswerten? Also kurz, ich fange jetzt auch mal an. Bei mir kippt es, also ich sage jetzt mal im Unterricht, ja, wenn dann daraus ein Thema gemacht wird. Wenn ich jetzt Klassen sehe, zweimal in der Woche, und da sitzt jetzt jemand drin und der macht immer wieder dieses Thema auf. Beispiel, warum schauen Sie mich nicht an? Dann rechtfertige ich mich oder ich kläre oder versuche das auf die Sachebene zu hieven oder stelle, ja, also macht es aktiv zuhörend und dann gucke ich hin und dann sagt die Person, warum schauen Sie mich jetzt an? Also wenn daraus ein Thema gemacht wird, dann bin ich ja schon mal gespannt, wohin die Reise geht, ne? Am Ende der Fahnenstange wäre dann so ein Satz wie, jetzt zeigen Sie doch endlich mal Ihr wahres Gesicht, ja? Also das sind jetzt so Sätze, die kenne ich aus meiner Berufserfahrung. Wie ist es bei euch, André?
Ja, ich kann das
Und wann kippt es bei dir?
kann das unterstreichen, ne? Denn wenn dieses Gefühl, wenn Unterstellungen kommen, Sie haben mich ständig auf dem Kieker, Sie geben den anderen immer nur Leichte oder anspruchsvolle Aufgaben, mir nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, trauen Sie mir das nicht zu. Und ja, und dann, da versuche ich dann, das wäre jetzt aber schon wieder eine Methode, sehr, sehr transparent. Ich versuche mit den Leuten transparent zu arbeiten. Ich erkläre mein Vorgehen. Ja, warum machen wir das jetzt? Und was kann passieren? Also, ne, was kann alles bei einem Nein passieren? Was kann bei einem Ja passieren? Ne, und zwischendurch gibt es ja gar nichts. Ja, also wenn ich zum Beispiel Teilnehmer auf die Praktikumssuche vorbereite, da geht es dann darum, entweder ich kriege eins oder ich kriege keins. Ne? Und wenn ich die transparent auf beide Szenarien vorbereite, dann funktioniert das recht gut. Ja, also das wäre jetzt aber schon wieder eine Methode, die ich da so angehe.
Das ist schon
Ansonsten.
ein, das ist ja schon richtig. Das ist ja schon eine Methode, also Transparenz, kommunizieren offenkundig. Da und
Richtig.
da steht es, so und so sieht's aus. Das hast du
Richtig.
ja schon gesagt, genau.
Und ansonsten
Und ganz kurze Nachfrage.
mit
Ja.
diesem ja, Arbeiten kontrollieren. Ne? Ich bin der Auffassung, wir haben nicht gesagt, dass wir ein Inhaltsverzeichnis einreichen müssen. Ja, warum wird das jetzt auf einmal gefordert? Ne? Also da wird detailliert wirklich, Sie haben gesagt das. Ja, und ich werde selbst auch daran gemessen, an meinen Aussagen. Also wenn ich das sage, muss ich es auch einhalten. Und tue ich es nicht, wird
Ja,
sofort wieder
genau.
das auf sich selbst projiziert, dass ich was gegen ihn oder sie haben kann. Und das macht es im Tagesgeschäft oftmals sehr, sehr anstrengend, wenn man gerade so in stressigen Phasen, wenn man dann schon mal sagt, nee, machen wir nachher mal, wieso? Sie haben gesagt, Sie sind doch immer für mich da, ich kann Sie immer ansprechen, jetzt auf einmal nicht. Holen Sie sich schon wieder diese Bestätigung dafür. Ja, und für dieses
Also du
Misstrauische.
meinst, es ist so eine Art Schwarz-Weiß-Denken, ne? Also wenn was nicht den Erwartungen entspricht, sind immer die anderen dran schuld jetzt, ne? Und die haben ja was falsch gemacht,
Ja, oder
oder?
er holt sich dadurch diese Bestätigung. Ja, wusste ich es doch. Der labert nur, der macht nicht. Ne? Der hält seine Verabredung nicht ein. Mein Misstrauen war berechtigt. Ja, so holen sich da selbst die Bestätigung dafür. Ja, das finde ich immer faszinierend.
Ja, ist auch spannend. Uns wird ja eine Rolle übergestülpt, sage ich jetzt mal, von einer Art Aggressor, ohne dass auch nur ein Wort gefallen ist. Also da gehe ich mit. Also die Situation kenne ich auch. Martina, hast du noch Ergänzungen jetzt zu diesem Phänomen?
Ja, also auf jeden Fall neigen die zu so einem Querulantentum, ne? Also das ist dann immer so, das wird dann kippt es, ne? Weil wenn sie dann praktisch nur rumnörgeln und man hat das Gefühl, das ist eigentlich nur noch die Lust daran, eben etwas auszusetzen, ne? So, zum Beispiel, dann wird es sehr anstrengend, ne? Und ja, und wenn ich jetzt noch mal gucke, wann kippt es zum Beispiel bei mir? Also da könnte ich zum Beispiel manchmal auch sagen, wenn man zum Beispiel Erwartungen hat und diese Erwartungen wurden dann nicht erfüllt, dass man dann ja gleich sagt, naja, so ungefähr habe ich ja gleich gewusst, oder man freut sich nicht mehr, man kann dann nicht mehr, man hat von vornherein schon die Erwartung, das wird sowieso nichts. Und das ist so, da nimmt man sich viel Lebensfreude, ne? Oder sie
Stimmt,
nehmen
ja.
sich damit viele, viele Lebensfreude und merken eben, oder ich merke dann manchmal eben nicht, dass die Erwartung dann einfach zu hoch war und ja, dass dann eigentlich die Reaktion dann okay ist, aber für mich selber ist die dann schwierig. Also daran kippt es dann. Das sind so Kippsituationen, würde ich denken.
Das sagst du jetzt auch gerade was richtig Spannendes, Martina. Das fällt mir in dem Kontext auch ein. Wenn man sich die Leute dann anguckt, finde ich das immer total schade. Das sind dann oftmals Leute, die, wenn man sieht, dass andere emotional gerade in einer Situation drin sind und fröhlich und ausgelassen sind, haben das die Leute aber nicht. Sie kommen mir immer vor wie so ein, die Älteren von uns werden es kennen, dieser Tim Thaler-Effekt. Ja, also
Man darf nicht lachen, ne?
das Lachen ist weg. Ja, und das finde ich immer so schade. Und ich wünsche mir eigentlich für die Leute, dass sie auch mal loslassen können. Ne? Und ja, das fiel mir jetzt gerade nochmal ein, als du das mit dem Lächeln sagtest. Ne? Und das zeigt sich signifikant in der täglichen Arbeit, auf jeden Fall.
Ja, je stärker die Tendenz, desto mehr schlechte Laune, desto mehr Stress, desto mehr runterziehen, kollektive Stimmung runterziehen. Aber das, also so kommt ihr nicht auf die Welt. Ja, wir kommen, ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, mit Neugier, mit Gestaltungsfreude auf die Welt, mit einem Bindungsbedürfnis, die Welt zu erkunden, kommt dazu. Also was muss passieren? Also psychosozial gesehen, dass diese Übervorsicht sich entwickelt, dass ja, die Angst entsteht, verletzt zu werden, dass die Erwartung entsteht, benachteiligt zu werden. Aber das kannst du dir ja eigentlich an 5 Fingern abzählen. In der Schematherapie würde man sagen, das ist das Schema negatives Hervorheben, vielleicht auch Misstrauen, Missbrauch, also Grenzüberschreitungen erfahren haben. Oder man wird halt in der sogenannten Wagenburg-Familie groß, ja, die Familie ist eingekesselt, wir gegen den Rest der Welt. Aber der Feind lebt auch in unserem eigenen Haus, ja, das ist nämlich das Kind. Das Kind wird wahrgenommen als Aggressor, ja, da muss man dann öfter mal ins Zimmer gucken. Die Tür ist ausgehebelt und dann guckt man da in den Schrank und guckt dann mal in die Schubladen, weil es kann ja sein, dass das Kind was Böses ausheckt. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten der Ursachen, die uns jetzt aber nicht interessieren in der pädagogischen Arbeit, weil wir sind ja keine Therapeuten. Was würdet ihr zum Thema Beziehungsaufbau sagen? Zur Beobachtung ist jetzt einiges kommuniziert worden. André hat schon gesagt, Transparenz ist ja schon vielleicht eine Art von Beziehungsaufbau. Was wären denn aus eurer Sicht noch Methoden im Umgang mit Kindern und Jugendlichen oder eben Erwachsenen, um Beziehungen aufzubauen? Geht es überhaupt, ist ja die Frage, André.
Ja, ich finde schon, dass es funktioniert. Das geht nicht so schnell wie bei anderen Persönlichkeitsstilen, ne? Aber es funktioniert, wenn man sich dafür Zeit nimmt. Wenn man zum Beispiel Gespräche ansetzt, wo man von vornherein sagt, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit für Sie. Und diese 20 Minuten hat man jetzt auch. Und wenn es nur 15 sind, kann man jetzt noch fragen, möchten wir diese 5 jetzt noch weiter nutzen oder wollen wir die vielleicht versuchen beim nächsten Mal hinten ranzuhängen und so weiter und so fort. Ich finde,
Okay.
dass es relativ gut funktioniert. Spannend ist es eher in der Phase, wo die Teilnehmer sich selbst abchecken durch ihre Images und ihre Tests. Ja, das sind ja auch zum Teil recht starke Persönlichkeiten, ne, wenn die Sagen in der Gruppe haben. Und das ist übrigens, was ich jetzt gerade sage, meines Erachtens noch übertragbar in die Politik. Guckt man oder gucken diese Menschen mit einer stärkeren Ausprägung danach, wer in der Gruppe ist für mich und wer ist gegen mich, wer unterstützt mich in meinem Ansehen, wer stützt meine Thesen, wer ist auf meiner Seite? Ja, und da sieht man richtig, wie es dann losgeht. Okay, bei dem und dem muss ich nochmal ansetzen mit Thema X, dass ich den versuche, auf meine Seite zu ziehen. Ja, und wenn ich diesen Spagat zur Politik jetzt bekomme, ist es, jetzt stellt euch doch mal einen Parteivorsitzenden vor, der wiedergewählt werden möchte. Der muss detailliert eine Liste haben, wer ist für mich und wer ist gegen mich, damit die Mehrheiten gesichert sind. Also das ist ja nichts
Tja.
anderes, wie in einem Klassenkontext seine Rolle zu festigen, zu stärken. Ja, also das sind so die, ja, das ist so die Phase, die mir da immer noch so in Erinnerung bleibt. Und in diesem Feld kann es halt sehr, sehr schnell passieren, dass es hochkocht, dass aggressives Verhalten gezeigt werden kann. Ja, auch untereinander. Und das passiert sehr, sehr häufig, finde ich.
Das heißt also, dieses beobachtete Verhalten könnte man auch in Einzelgesprächen thematisieren und sagen, hey, machst du ja richtig gut hier in der Klasse, in der Gruppe, du sondierst, ja, wer ist für mich, wer ist gegen mich, wie kriegst du das eigentlich hin? Wo hast du
Richtig.
das gelernt? Welche Methoden wendest du an? Ja, also das finde ich jetzt, also den Impuls kannte ich jetzt noch gar nicht, finde ich interessant. Wie reagieren denn Fortbildungsteilnehmer bei dir, Martina, bei dem Thema paranoide Persönlichkeit?
Ja, das ist für sie natürlich erstmal alles neu und ja, das kann man erstmal so, ja, mit diesem Misstrauen, da sagen sie, das ist immer nicht, das kommt nicht so gut klar raus, kann man so sagen. Das ist manchmal schwierig. Aber jetzt habe ich auch so ein bisschen den Faden verloren. Ich würde es erstmal nochmal abgeben an André.
Ja, das ist dann dieses, also ich spüre da immer Ganz, ganz viel. Also diese suchenden Augen schon alleine, ohne dass sie was sagen.
Das
Ne?
war
Denn,
ja.
und das ist so ein Zeichen, dieses ständige unter Strom stehen. Genau. Und Martina ist jetzt
Ja,
aber
und
wieder.
genau, nee, aber auch sozusagen dieses, das ist ja eine Kompetenz, dieses zu beobachten, auch wenn es jetzt so klingt, wer ist denn für mich, wer ist denn gegen mich? Ne? Das klingt ja erstmal, klingt ja eigentlich erstmal schwierig, aber man könnte schon sagen, das ist auch eine Kompetenz zu sagen, oder ich könnte den Schüler auch mal fragen, ja, wie schätzt du denn hier die Situation ein? Ne, also ich würde ihn also da wieder auch
Ja,
so ein bisschen
natürlich.
zum Experten machen. Also dass man da vielleicht irgendwie dieses dann wieder positiv nutzt und damit darüber dann eben auch den Beziehungsaufbau dann gestaltet. Also wieder gucken, was ist denn das, was so scheinbar negativ ist, wie kann ich das ins Positive wandeln und kann damit ja auch ganz gut für mich arbeiten. Ne? Und fragen, wie schätzt du hier die Situation ein, gerade wenn es einen Konflikt gibt, zum Beispiel jetzt bei Schülern natürlich. Genau, ne? Oder eben bei Teilnehmern kann man eben auch sagen, also es ist manchmal eben auch, wenn man jetzt über einen Fall spricht, dass man dann sagt, na, wie wollen Sie es denn machen? Ne? So zum Beispiel. Und dann kommen da eben auch mal ganz gute Sachen. Also die sind ja oftmals, haben die auch Antworten. Ja? Also es ist nicht immer nur so, dass sie dagegen halten, sondern die haben eben auch oft auch Argumente, ne? Weil sie sich eben viele Gedanken machen.
Ja, und ergänzend dazu, hast du vollkommen recht, ne? Ergänzend dazu fällt mir aus der Praxis dann auch noch so ein Beispiel ein, wenn der Teilnehmer kommt und sagt, Herr Kollege, warum loben Sie immer nur? Ja, ich sage, weil Sie die Sache gut gemacht haben. Ich muss Sie nicht, ich muss Sie gar nicht kritisieren. Ne? Mal ein negatives Erlebnis zu haben, das gehört einfach dazu. Aber ich finde es toll, wie Sie das machen. Und das finde ich gut. Und deshalb lobe ich Sie. Aber das können die Leute gar nicht verstehen, warum ich ne, sie immer nur lobe und nicht stark kritisiere. Ich sage, wenn sie was falsch machen, dann kommt die Kritik schon. Da können sie sich bei mir drauf verlassen. Ja, aber im Moment sehe ich
Und
das
das finde
nicht.
ich einen ganz wichtigen Punkt. Ganz genau. Weil ich weiß auch aus Erfahrungen, dass da eine gewisse Erwartungshaltung mitspielt, auch mal eine drauf zu bekommen, wie wir bei uns sagen in der Pfalz. Und das aufzudecken, so wie du es gerade angedeutet hast, das finde ich eine sehr gute Methode. Sie erwarten jetzt von mir das, aber das kriegen Sie jetzt von mir nicht, weil ich sehe keinen Anlass aus den Gründen XY. Ganz genau. Da wären wir jetzt wieder bei der Transparenz, ne? Jetzt ist natürlich die spannende Frage, würde man jetzt in Schritt 3 Modusbearbeitung diesen Modus, wie würde man den benennen? Ressourcenorientiert. Aggressiver Beschützer wäre ja jetzt wieder wertend negativ. Ja gut, wie könnte man den nennen, um mit dem konstruktiv zu arbeiten?
Konstruktiv, vielleicht
Der
der
Organisator,
sehr beobachtende
ja,
oder
genau.
so in der
Ja.
Hinsicht, ne? Also das tun die ja, die sind
Ja,
ja da fit,
gut.
ne? Genau.
Der beobachtende Organisator, sowas, vielleicht in die Richtung.
Zum Beispiel, ja.
Natürlich muss die betreffende, ja, genau. Natürlich muss die betreffende Person den Begriff dann selber finden, aber ich würde den auf jeden Fall positiv konnotieren und dann mit dem weiterarbeiten, wie der auch in anderen Situationen, sag ich mal, eher prosozialer Art zum Ausdruck kommen könnte. Welche Methoden würdest du denn anwenden, André, in Phase 3, um diesen Modus der betreffenden Person bewusster zu machen?
Ja, ich würde das im Schema-Modus-Gespräch auf jeden Fall thematisieren, dass ich das Gefühl habe, dass da würde ich zum Beispiel wahrscheinlich so einen Wächter nennen oder Beobachter, so wie wir das jetzt vorhin gerade gesagt haben, oder dass mir irgendwie so eine im Gespräch mit Ihnen so eine misstrauische Grundhaltung ist. Bestätigt sich das oder bestätigt sich nicht? Und da versuche ich ihn dann natürlich dahin zu führen, dass er mir eine Antwort oder einen Namen gibt, ne? Wo ich dann später ja, darauf wieder zurückkomme, ganz genau. Aber ich thematisiere das dann meistens im Schema-Modus-Gespräch und habe das aber auch schon im Rahmen der einfachen Schülerarbeit gemacht, indem ich dann eben das einfach gespiegelt habe, wie ich ihn dann wahrnehme. Und da war ich dann richtig begeistert davon, weil es wieder transparent war, so wie ich ihn wahrnehme. Also ich erzähle das nicht so, ich zeige es auch und schildern Sie mir jetzt bitte Ihre Beobachtung. Ja, ob sich die gegebenenfalls sogar mit meinen deckt. Ne? Und so gehe ich da eigentlich mit dran. Oder ich arbeite einzelne Kontexte aus, wie zum Beispiel mit ihnen arbeite ich sehr, sehr gerne und konstruktiv zusammen. Ja, aber, und dann spreche ich die Punkte an, die mich wirklich stören. Aber ich möchte nicht, dass sie ihre politischen Ansichten zum Beispiel, ja, oder ihre irgendwelche Quergedanken mit zum Thema machen, weil wir sind hier in einem demokratischen Rahmen und so soll es auch bleiben. Auch da finde ich das wieder sehr, sehr transparent. Ne? Habe ihn nicht dafür kritisiert, dass er sich für irgendwelche Theorien begeistert, die ich nicht teile. Und habe ihm aber klipp und klar gesagt, das ist in Ordnung, wenn Sie sich dafür interessieren. Ich stehe auf demokratische Werte, ja, und möchte nicht, dass die in meinem Kontext hier angebracht werden. Und ja, ist wieder die Überschrift Transparenz. Ne? Also ja, Schema-Modus-Gespräch, misstrauische, so ein Wächtergefühl habe ich da und so arbeite ich dann auch mit denen.
Ja, ich würde
Da
vielleicht auch
sagst,
nochmal, für mich ist das
ja.
auch schwierig, weil diese Verhaltensweisen ja sehr ich-synton sind. Also, ne, ich-synton bedeutet ja, also ich kann nicht sehen, dass das irgendwas Erlerntes ist, sondern so bin ich. Ne? Und dann diese Dinge sind zum Beispiel eben sehr, sehr schwer dann sozusagen aufzulösen. Und ich würde, mein Ansatz wäre auch noch, dass der erstmal auch das versteht. Ja, da muss man jetzt nicht unbedingt ein therapeutisches Gespräch führen, aber schon in die Richtung. Also zumindest sagen, also das, was Ich-Syntonie ist und dass man da, dass das sowas sein kann und dass es sowas gibt und dass man da eben erstmal, also für mich ist immer auch wichtig, zu verstehen, um verändern zu können. Na, ich kann natürlich Verhaltensweisen ändern, ohne zu verstehen, aber das ist schwierig und also das finde ich nochmal ganz spannend. Also wie kann man denn so mit wenigen in so einem Gespräch oder vielleicht mit zwei, drei Gesprächen mal einfach mal sagen, was ist das eigentlich? Ne? Und das ist erstmal so, das gehört erstmal zu dir im Moment, aber das kann man ändern. Das ist irgendwie, und dazu, ne, dass man das erstmal versteht überhaupt. Das finde ich zum Beispiel einen interessanten Ansatz.
Absolut, ja. Und so eine Frage wie zum Beispiel in der Schema-Modus-Arbeit dann, ja, wenn wir da mit den verschiedenen Ich-Zuständen arbeiten, was brauchst du? Die Frage zu stellen. Sag mir, was brauchst du? Und ich werde realistisch gucken, kann ich dies erfüllen oder nicht? Und ich werde dir mitteilen, kriege ich das realisiert oder nicht? Aber teile mir bitte mit, was brauchst du? Und schon ist es nicht mehr gegeben, dass ich mir irgendwas ausdenken muss und er kann dann abchecken, ist er jetzt für mich oder gegen mich, sondern ich frage ihn offensiv, was brauchst du? Sag es mir und wir überlegen gemeinsam, wie wir das hinkriegen. Ja, und nicht zu verändern seine Verhaltensweisen, sondern ihm zu helfen, entspannter zu werden. Das ist so mein Kontext, ne? Also so, und wenn am Ende des Jahres, des Schuljahres, wenn er dann zwei, dreimal gelacht hat, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Dann war er nämlich dann wirklich, hat er auch mal loslassen können. Und da will ich hin, genau. Und das ist so meine Methoden in der Arbeit.
Ja. Finde ich gut.
Also ich würde noch ergänzen, ich würde den Modus auf Flipchart-Papier als alleiniges Merkmal aufzeichnen lassen. Mit zwei Teilen. Die Ressourcen würde ich grün markieren lassen vom Betreffenden. Der soll den Modus selbst aufschreiben, soll einen Titel dafür finden. In Rot haben wir dann die politischen Überzeugungen, die nicht erwünscht sind. Wir gehen ja natürlich in den links- oder rechtsradikalen Bereich und da sind ja einige, ich sage mal, drin verortet, die zu dieser Strömung zugerechnet werden können. Und dann hätten wir bei Rot natürlich so ein paar Merkmale, die ja No-Gos sind. Und im grünen Bereich hätten wir dann die Ressourcen, über die wir ja schon vorhin gesprochen haben. Und ich glaube, dass durch diese steigende Modusachtsamkeit eine Verhaltensänderung zustande kommen kann in der Zusammenarbeit. Müsste man halt dann gucken, ja, Schritt 4 ist natürlich zu schauen, Transfer der Erkenntnisse in den Praxisalltag. Da könnte man das Modus Flipchart-Papier, sage ich mal, immer mal wieder zücken, wenn es da Rückfälle gäbe. Und ansonsten wäre Schritt 5 ja Ressourcenorientierung, der Fokus auf die grünen Facetten dieses Modus. Und über die haben wir ja gesprochen, ja.
Genau. Diese nochmal herauszufinden, diese starke Beobachtungskompetenz, ja.
Organisationsgabe, ja.
Richtig, diese feinen Antennen,
Ja, die beiden Antennen, das ist auch ganz
ja,
wichtig, genau.
zu
Ja.
erkennen. Und ja, muss man wirklich sagen, und da dann auch unterstützend bei einer Lebenswegfindung zu sein, in welche Richtung es dann gehen kann, das finde ich total spannend, auch gerade bei diesem Klientel. Ne? Und ich glaube, wenn die Leute sich mal, wenn die Vertrauen gefasst haben, dann hat man auch das Vertrauen. Dann werden sie immer natürlich in Partnerschaften, sage ich jetzt mal, wird die Eifersuchtsschiene gefahren. Ne?
Oh
Aber
ja, oh ja, oh ja.
in der Partnerschaft gibt es halt auch viele Facetten, wo er halt nicht solche Schübe hat, in Anführungszeichen, ja, sondern ja auch so liebevoll ist, bis dann wieder Tag X da
Oh,
kommt,
klar.
ein stressiger Tag gewesen und sowieso schlecht drauf, und dann wird geguckt, okay, liegt ja alles noch so, wie es war, hier war jemand an meinem
Ja.
Schreibtisch, ne? Und in der Partnerschaft dann wird geguckt, war hier jemand, wessen Parfüm ist das und so weiter und so fort. Da kann man ja alle Filme schieben. Nee, aber
Auf jeden Fall. Und auch ein Thema draus machen. Und so
ja.
kriegt man den Tag dann auch rum, ne?
Richtig,
Ja, ich glaube.
genau.
Dann wäre aber die Facette schon sehr, sehr stark ausgeprägt, wenn sie sich in dem Ausbildungsberufsumfeld zeigen würde, zu Hause in der Partnerschaft und dann noch im Verein. Und überall, wo man hingeht, dann könnten wir schon sagen, es ist ein stark ausgeprägter Stil, ja.
Absolut, ja.
Ich würde vielleicht gerne noch mal kurz sagen, geht ein kleines Stück zurück. Wo liegen denn die Gefahren jetzt bei uns, also wir als Lehrkräfte? Das kann natürlich sein, dass wenn ich so jemanden in der Klasse habe, dass ich dann versuche, es ihm recht zu machen. Ne? Also, dass man dann also praktisch Zugeständnisse macht, die nicht in Ordnung sind, also die mich dann überfordern letztendlich. Also da muss man eben aufpassen. Also deswegen ist es wichtig zu wissen, dass
Stimmt,
das
ja.
eben seine Persönlichkeit ist, ne? Und dass man damit also nichts erreicht, ne? Also indem ich jetzt, sagen wir mal, ihm Steine aus dem Weg räume, aus Angst, ne? Also wenn Angst da oder Unsicherheit mein Motivator ist, dann ist das schwierig. Also da liegen so ein bisschen dann auch für uns so die Klippen, ne? Aber wie gesagt, wenn man Schemapädagogik, dann finde ich, ist das ein sehr gutes Handwerkszeug, um genau das eben, dass das eben nicht passiert, ne? Wenn man dann
Ja.
weiß, ja, im Grunde, das ist seine Persönlichkeit und das hat jetzt auch wieder nichts mit mir zu
Ja.
tun, ne, sondern das, genau.
Was ganz, ganz wichtig ist, was du
Ja.
gerade sagst, ne?
Ja.
Und ich glaube, dass wir dürfen uns auch nicht zu viel auferlegen. Also man kann nicht für alles eine Antwort haben. Und
Nee.
ich werde auch nicht jedes Thema mit ihm diskutieren. Und das mache ich dann wieder transparent. Ich werde das jetzt nicht mit Ihnen ausdiskutieren und werde mit Ihnen hier keine Diskussion führen. Sie können gerne um 16 Uhr bis 16:15 Uhr zu mir ins Büro kommen. Dann sprechen wir darüber. So kann ich auch deeskalierende Momente drin haben. Ja, und habe dann auch noch mal Zeit, mich gegebenenfalls auf irgendein Thema
Ja.
vorzubereiten, wo ich jetzt im Moment keine Antwort drauf habe, in so einer Konfliktsituation oder drohen eskalieren. Eine Konfliktsituation zu werden. Ne? Aber wir liegen ja zeitlich heute richtig top, muss ich ja wirklich sagen. Ne? Wir haben ja jetzt unsere 30 Minuten schon rum. Richtig toll.
Ja, es ist rund. Letztes Mal war es länger. Es geht auch mal kürzer, ja. Einen hätte ich noch zum Schluss. Es gibt natürlich auch Pädagogen, die werden derart getriggert durch so Persönlichkeiten, die könnten dann einen Titel finden für den Modus und jedes Mal, wenn der aufploppt, im Alltagsgeschehen den Modus benennen, ein bisschen konfrontativ, so jetzt ist der Anzeigenhauptmeister wieder da oder so. Was haltet ihr von so einer Art Situation?
Falte ich nicht viel von, auf keinen Fall, wenn ich keinen
Ade.
Beziehungskredit habe. Ne? Also wenn ich Beziehungskredit habe, okay, dann
Buch
verstehen wir
direkt
uns ja.
Beziehungskredit ab, ja.
Dann kann ich das machen. Ansonsten hau ich genau in die Kerbe rein, die er ja bestätigt haben will.
Ja. Richtig, ganz genau. Aber mit so Persönlichkeiten kann man gut arbeiten, nach meiner Erfahrung. André?
Absolut, absolut. Schon alleine, also wenn ich meinen Kollegenkreis über die ganzen Jahre betrachte, ne, da ist ja auch eine gewisse Verlässlichkeit einfach aufgrund der Angst, was könnten die anderen über mich denken, wenn ich jetzt das nicht machen würde. Also ist ja auch eine gewisse Verlässlichkeit gegeben. Ja, was dann ein bisschen in Teambesprechungen immer herauskommt, ist diese Kritikunfähigkeit. Ups, warum? Ne? Warum hat er da, warum sagen Sie das jetzt hier vor allen und so weiter und so fort? Dieses Unterstellen, man will irgendwas, dabei möchte man nur eine neue Methode einführen. Warum reichen die alten nicht mehr? Ja, die alten Methoden hat sich doch immer bewährt und so weiter und so fort. Aber ansonsten würde ich auch so eher auf das Flapsige im Vorhinein verzichten.
Ja, gehe ich mit. Aber wenn die Beziehung dann geklärt ist, geht vielleicht auch ein bisschen Humor und auch Ironie, ja. Aber das kommt natürlich wie immer auf den Einzelfall an. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Input hier zusammengebastelt.
Denke ich auch.
Und wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, würde ich uns alle in die Sommerpause verabschieden. Wir kommen natürlich wieder, liebe Zuschauer und Zuhörer, mit spannenden Persönlichkeitsstilen. The show must go on. Hinterlasst uns gerne mal Kommentare auch, wenn ihr wollt. Das
Sehr
letzte
gerne.
Wort an euch, André
Also meine
und
letzten
Martina.
Worte vor der Sommerpause sind: Habt einen schönen Sommer, erholt euch gut und ich freue mich, euch wiederzusehen. Habt euch wohl.
Ja, gleiche von mir auch. Schönen Sommer, schöne schulfreie Zeit. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im nächsten Jahr wieder. Im nächsten Jahr nicht, aber vielleicht im nächsten Schuljahr. Okay.
Genau, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Eine gute Zeit, macht's gut. Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.